12.50 Uhr, deutschlandfunk, die internationale Presseschau. Heute zur Ermordung der russisch-tschetschenischen Menschenrechtlerin Natalia Estimirova sowie zur weltweiten Klimapolitik. Zunächst jedoch Stimmen zum Bericht der israelischen Organisation »Das Schweigen brechen« über den Gazakrieg. In den uns vorliegenden israelischen Zeitungen wurde das Thema heute nicht kommentiert. Andernorts gibt es aber viel Kritik, so etwa in den Arab News aus Saudi-Arabien. Die israelische Menschenrechtsgruppe hat Augenzeugenberichte von Soldaten gesammelt, die in Gaza einmarschiert waren. 22 gaben an, sie seien angewiesen worden, ihre eigene Sicherheit habe Priorität. Wenn sie beim Einmarsch irgendeinen Zweifel gegenüber einem Palästinenser hätten, sollten sie schießen und sich nicht um die Konsequenzen kümmern. Ihnen wurde weisgemacht, dass es sich, wer auch immer ihnen begegnet, wahrscheinlich um einen militanten Palästinenser handelt. Die palästinensische Zivilbevölkerung war zuvor mit Wurfzetteln aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Wohin hätten die Zivilisten denn fliehen sollen? Die nüchterne Realität ist, dass man keinen Ballungsraum beschießen kann, in dem tausende Menschen gefangen sind, ohne hunderte von ihnen zu töten. Das genau ist geschehen, konstatieren die Arab News aus Jeddah. Die irische Zeitung Irish Examiner führt aus: Israelische Soldaten berichten, dass die Armee Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt haben. Auch sei rücksichtslos geschossen worden, sodass unnötig Menschen getötet wurden. Ein Soldat gab zu Protokoll, das Militär habe gewaltige Waffen wie Minenwerfer und weißen Phosphor eingesetzt. Unbewaffnete Einwohner seien grundlos erschossen worden. Mehr als 1400 Palästinenser wurden getötet, 13 Israelis. Israel hat legitime Anliegen, aber diese erlauben es nicht, sich als Schurkenstaat aufzuführen, unterstreicht der Irish Examiner aus Coke. Israel dürfte diese Vorwürfe nicht länger ignorieren und sie pauschal als Unfug zurückweisen, ist die Ansicht der österreichischen Zeitung Der Standard. Weiter heißt es: Welches Interesse hätten israelische Kriegsveteranen zu lügen, fragt sich die Tageszeitung Haaretz zu Recht. Kein Land der Welt würde tatenlos zusehen, wenn hunderte Raketen gegen seine Bevölkerung abgeschossen werden. Aber auch der Krieg ist keine rechtsfreie Zone. Israel muss endlich mit einer tiefgreifenden Aufarbeitung seines Gaza-Feldzugs beginnen. Sonst wird die Frage immer drängender, was Jerusalem eigentlich verschweigen möchte, wirft der Standard aus Wien ein. Die jordanische Zeitung Jordan Times meint, die Darstellungen der israelischen Soldaten liefern weitere Beweise dafür, dass Israel sich nicht an die Vereinbarungen zum Verhalten in Kampfsituationen gehalten hat. Es sollte wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden. Die Benutzung von menschlichen Schutzschilden ist nur ein Punkt. Es gibt ebenso gut dokumentierte Zwischenfälle, wo unbewaffnete Zivilisten erschossen worden sind, obwohl sie eine weiße Fahne getragen haben als Zeichen der Kapitulation. Die politischen Führer Israels und die Armeegeneräle während der Gaza-Offensive sind der Kriegsverbrechen schuldig. Ohne Wenn und Aber, urteilt die Jordan Times aus Amman. Gestern wurde die russisch-tschetschenische Menschenrechtlerin Natalia Estimirova ermordet. Die polnische Zeitung Rzeczpospolita notiert: Der russische Präsident Medvedev versprach bereits, alles zu tun, um die Mörder zu finden. Ob dies jedoch jemals geschieht, ist zu bezweifeln. Wenn es nicht einmal gelingt, die Mörder von Anna Politkovskaja in Moskau ausfindig zu machen, wie effektiv wird dann erst die Suche im tschetschenischen Grosny sein? Fragt die Rzeczpospolita aus Warschau. Kennzeichen einer anständigen Regierung ist sicherlich die Toleranz von Kritik und von Kritikern, merkt der Daily Telegraph aus London an. Die Ermordung von Natalia Estimirova zeigt wieder einmal, dass eine abweichende Meinung in Russland ein Kapitalverbrechen darstellen kann. Wie keine andere hat Frau Estimirova die Misere der tausenden Menschen angesprochen, die während der gnadenlosen Unterdrückung von Tschetschenien durch Russland verschwunden sind. Sie kannte die Risiken und blieb dennoch in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny wohnen. Die ermordete Journalistin Anna Politkovskaja stand ihr nahe. Es schien fast unausweichlich, dass auch Frau Estimirova eines Tages eines gewaltsamen Todes sterben sollte, heißt es in der britischen Zeitung Daily Telegraph. Die Moskauer Zeitung Gazeta findet, der Mord an Natalia Estimirova ist eine Herausforderung für die Kaukasuspolitik des russischen Präsidenten Medvedev. Sie unterscheidet sich deutlich von der Politik seines Vorgängers Putin. Als im vergangenen Jahr in Ingushetien der Bürgerrechtler Magomed Jevloviev ermordet wurde, setzte Medvedev den Ingushetien-Präsidenten Syazykov ab. Nun könnte man Ähnliches für Tschetschenien erwarten, glaubt die russische Gazeta. Gestern hat der britische Energieminister Miliband ein Programm vorgestellt, wie der Anteil an erneuerbaren Energien im Land gesteigert werden soll. Der Guardian aus London skizziert, sein dickes und faszinierendes Weißbuch bietet einen Zeitplan, wie Großbritannien umstrukturiert werden kann. Grüne Energie, elektrische Züge und effiziente Wohnhausgestaltung sind einige von vielen guten Plänen, die dazu beitragen sollen, dass 34% der Emissionen bis 2020 im Vergleich zu dem Niveau von 1990 eingespart werden. Aber das Weißbuch geht einher mit der kühnen These, dass all dies erreicht werden kann, ohne dass die Menschen von heute sich in irgendeiner Form in ihrem Komfort einschränken müssen, gibt der britische Guardian zu bedenken. Auf die klimapolitischen Vorstellungen der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft geht die dänische Zeitung Politiken ein. Kohlendioxidemissionen müssen teurer werden, weshalb man eine Steuer darauf und auf den umstrittenen Emissionshandel erheben muss. Das meinte der schwedische Regierungschef Reinfeldt. Er hat recht damit, auch damit, dass man den Energieverbrauch und die Anwendung fossiler Brennstoffe begrenzen muss. Gleichzeitig schlägt Reinfeldt klugerweise vor, dass die EU einen Technologietransfer in die dritte Welt sichern muss, damit die Entwicklungsländer die Belastung des Klimas begrenzen können, hebt Politiken aus Kopenhagen hervor. Von einem halbvollen Glas spricht die Washington Post. Die Klimagespräche der G8 sind nicht verlaufen, wie man sich das gewünscht hatte. Die Entwicklungsländer scheuen sich, langfristige Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu vereinbaren, weil die Industriestaaten bei den kurzfristigen Vereinbarungen störrisch wurden. Auch waren sie nicht sehr begeistert davon, dass sich die reichen Nationen nicht schriftlich darauf festlegen lassen wollten, dass sie den Entwicklungsländern bei den Folgen des Klimawandels helfen müssen. All dies sieht nach einer Katastrophe aus, wenn man der Sicht vom halbleeren Glas anhängt. Aber man muss sich doch auch einmal ansehen, was bereits vollbracht worden ist. Alle Staaten haben sich darauf verständigt, dass die Erdtemperatur nicht um mehr als 2 Grad steigen sollte. Und US-Präsident Obama hat sich aktiv eingebracht, um dies zu erreichen. Das ist wirklich ein Wandel im Vergleich zu der Verzögerungstaktik seines Vorgängers Bush, betont die Washington Post. Die Welt neigt sich dem Iran, dem Uran zu, überschreibt der australische Sydney Morning Herald seinen Kommentar. Der Premierminister und die Mehrheit im Kabinett sind der Auffassung, dass Australien seine Position nutzen sollte, dass das Land über die weltweit größten Reserven an Urankonzentrat verfügt. Es ist geplant, dass die Uranexporte ein wesentliches Exporteinkommen für Australien werden. Denn der Welthunger nach Energie wächst beständig. Mit diesem Zitat aus dem Sydney Morning Herald endet die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Silke Sagubielski, Sprecherin war Bettina Schulmann.